So, jetzt wollen wir noch danken. Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken jetzt für diesen Tag. Und es ist uns wichtig, dass du auf deine Weise zu uns reden kannst. Und wir wissen, was immer wir sagen, das ist eigentlich nur Krückwerk, das ist nur Hilfsmoment, sind nur Hilfsmomente im Blick auf das, was du uns zu sagen hast, weil du alleine ganz individuell in unsere Gedankenwelt und in unser Herz und in unsere Seele hineinsprechen kannst. Und du weißt, dass wir das im Innersten suchen und wollen. Und dafür möchten wir uns jetzt ganz empfänglich machen, möchten dich bitten, dass du das übersetzest in unser persönliches Leben hinein, was wir heute Morgen hören. Wir segnen dazu unseren Bruder, segnen, Herr Jesus, auch die Lieben unter uns, die in ganz besonderer Weise jetzt ihre Herzen freimachen möchten für das, was du zu sagen hast. So sei du in dieser Weise als der Große und Vollmächtige in unserer Mitte. Wir danken dir im Voraus dafür. Amen.
Einige haben sich vielleicht vorhin gewundert, dass unser lieber Conny das Ehepaar mit dich und du angesprochen hat. Aber das hat natürlich eine tiefe geistliche Bedeutung, denn ein Ehepaar ist ja schließlich ein Fleisch. Ja. Also von daher darf man zu einem Ehepaar auch du und dich sagen, natürlich. Nicht euch. Ja. Ich fand das ein Stück weit auch noch schön so. Ja. Ja, ich darf heute Morgen über das Ausharren sprechen, warum und wie. Das Ausharren ist etwas ganz Wichtiges. Das Ausharren gehört zu der Grundhaltung des Glaubens, die gerade im Neuen Testament immer wieder betont wird. Sowohl Jesus als auch die Apostel betonen diesen Aspekt immer wieder ganz besonders. Das Durchhalten ist in einer Zeit des Genusses oft nicht so gefragt. Es ist auch nicht erwünscht. Wie in der Werbung, so versuchen auch heute viele Vertreter des christlichen Glaubens, nur die positiven Aspekte eines Lebens mit Gott zu beleuchten. Einige versuchen den Menschen sogar weiszumachen, dass der richtig angewandte Glaube nur Schönes und Angenehmes mit sich bringt. Dabei wäre es nicht schlecht, wenn wir ab und zu auch sagen würden, wie in der Werbung, zu Nebenwirkungen des Glaubenslebens, lesen Sie die Bibel und fragen Sie Ihren Pastor oder Seelsorger. Also der Glaube, liebe Geschwister, der hat Nebenwirkungen, ganz eindeutig. Also wenn wir die Bibel lesen, dann ist das einfach so. Und es ist gut, wenn wir uns auch darüber etwas Gedanken machen. Bevor ich etwas über die Notwendigkeit und die Auswirkungen des Ausharrens sagen möchte, will ich den Begriff Ausharren etwas näher erläutern. Die griechischen Begriffe Hypomone oder Hypomeno beinhalten auch ein ausdauerndes Warten, ein Geduldigsein. Und diese Begriffe kommen von Hypo und Meno. Hypo kann man mit von oder unter oder durch übersetzen, während dem Meno so viel bedeutet wie bleiben, warten oder aufhalten. Die Dabar-Übersetzung gibt dieses Wort deshalb mit unten bleiben wieder. Man könnte auch sagen durchstehen, es geht um ein Durchstehen. Wer unter den von Gott gegebenen Umständen bleibt und diese mit geduldiger Ausdauer erträgt, diese Umstände, der harrt aus. Wie wir noch sehen werden, ist das Ausharren gerade deshalb so wichtig, weil es in uns ganz wichtige geistliche Prozesse auslöst. Und damit komme ich zu der ganz entscheidenden Frage, warum müssen wir überhaupt ausharren? Warum würde es nicht ohne Ausharren gehen? Das Leben wäre doch so viel angenehmer, wenn wir nicht ausharren müssten. Jesus macht dies deutlich in einem Gleichnis vom Sämann in Lukas 8, Vers 15. Da sagt er im Zusammenhang mit diesem Gleichnis, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, also das muss also ein ehrliches, gutes Herz sein, das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Also hier sieht man, die glauben an das Wort, bewahren dieses Wort und harren dabei aus. Bleibende und geistliche Frucht entstehen nur durch Ausharren, so wie der Bauer Geduld und Ausdauer braucht, bis er die Früchte ernten kann, so brauchen die Gläubigen Ausharren, um geistliche Früchte zu ernten. Kein Bauer sät seine Samen aus und geht am nächsten Morgen auf das Feld, um die Früchte zu sammeln. Das gibt es nicht. Jeder Landwirt weiß genau, dass er zuvor gießen, jäten, düngen und warten muss, bevor er seine Früchte einfahren kann. Doch wir Christen sind manchmal so ungeduldig, dass wir die geistlichen Früchte gerne bereits nach kürzester Zeit erwarten. Einige möchten bereits nach ihrem ersten evangelistischen Einsatz sehen, wie Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Das kann es auch geben und das schenkt der Herr auch, aber das ist nicht immer so. Andere wären gerne nach 2 Jahren Glaubensleben schon ausgereifte Persönlichkeiten, die genau wissen, wie es läuft. Wer ein Leben aus dem Gebet heraus führen möchte, braucht Ausdauer und somit Ausharren. Das ist etwas ganz Wichtiges, das gehört einfach dazu, da braucht man Geduld. Und in der heutigen Zeit, wo ja immer alles schneller geht, man hat immer schnellere Autos, immer schnellere Computer, man hört immer schneller, was geschieht in der Welt, durch Fernsehen, Internet, Radio und so weiter, sind wir immer auf dem Laufenden und die Informationen können nicht schnell genug kommen, man muss möglichst der Erste sein, der es weiß. Dabei sind die schnellen Informationen meistens die Informationen, die eine relativ schlechte Qualität haben. Deshalb gibt es ja auch Zeitschriften, die aktuelle Themen erst nach einer Woche oder nach 2 Wochen bringen, weil sie zuvor noch gewisse vertiefte Recherchen machen wollen. Die oben erwähnte Stelle stammt ja aus dem Gleichnis vom Sämann. Bei den Menschen, wo der Same auf den Felsen fiel, es gibt ja auch der Same, der auf den Felsen fällt und der Same, der in die gute Erde fällt und unter die Dornen auf den Weg und so weiter. Bei den Menschen, wo der Same auf den Felsen fiel, war die Reaktion vorerst einmal durchaus positiv. Das Wort Gottes wird mit Freuden aufgenommen. Also das sind Leute, die hören das Evangelium, sind begeistert darüber und sagen, das ist eine ganz tolle Sache. Ja, durch den Glauben bekommen wir ewiges Leben und wir dürfen gerechtfertigt werden vor Gott. Was für eine wunderbare Sache. Und wir werden gesegnet und Gott schenkt Heilung und weiß nicht was alles. Und man freut sich richtig darüber. Und was passiert dann? Das Wort Gottes wird also zuerst mit Freuden aufgenommen, aber in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Ihnen fehlt ganz einfach das Ausharren. Also bei denen, wo es auf die gute Erde fällt, da ist Ausharren da, wie wir gelesen haben. Da ist Ausdauer da, wenn die Versuchung kommt und mangelnder Wille zum Durchhalten da ist, dann bleibt die Bewährung aus. Eine solche Aussage mag uns etwas verunsichern. Das mag uns beunruhigen. Dies vor allem deshalb, weil uns die Verleumdungsgeschichte von Petrus zeigt, dass wir aus eigener Kraft gar nicht treu bleiben können. Also wenn wir denken, angenommen, es kommt noch eine Verfolgung in Europa und wir werden verfolgt, wir werden vielleicht sogar ins Gefängnis geworfen, ich weiß es nicht, kann sein. Wenn das kommen würde und wir denken, wir könnten aus eigener Kraft unserem Herrn treu bleiben, dann irren wir uns. Und gerade weil wir das wissen, dass wir das nicht können, aus eigener Kraft dem Herrn treu bleiben, gerade deshalb verunsichert uns vielleicht die Aussage, wenn die Versuchung kommt und mangelnder Wille zum Durchhalten da ist, dann bleibt die Bewährung aus. Da haben wir dann immer so ein unsicheres Gefühl, Wie geht das bei mir aus? Wie sollen wir ausharren, wenn Gott uns nicht die Kraft dazu schenkt? Jawohl, Gott muss uns Kraft schenken, sonst können wir gar nicht ausharren. Wenn niemand aus eigener Kraft ausharren kann, welchen Sinn hat dann das Ausharren? Das sind natürlich ganz wesentliche und zentrale Fragen. Die Verleumdungsgeschichte von Petrus macht aber nicht nur deutlich, dass Petrus aus eigener Kraft nicht treu bleiben konnte, sondern sie zeigt uns auch, wie Petrus trotz seines Versagens den Herrn liebte. Sein bitterliches Weinen in Matthäus 26, 75 bringt dies sehr stark zum Ausdruck. Das Ausharren ist nicht deshalb so wichtig, weil Gott sehen möchte, wie groß unser Durchhaltevermögen oder unsere Treue ist, sondern weil dadurch die Liebe zu unserem Gott und Vater offenbar wird. Abraham wünschte sich ein Leben lang sehnlichst einen Sohn von Sarah. Als er dann diesen Sohn bekam, liebte er ihn so sehr wie kaum etwas anderes. Doch die Liebe zu Gott war noch größer und deshalb war er in der Lage, sein Liebstes aus Liebe zu Gott herzugeben. Beim Opfergang nach Moria war Abraham bereit, bis zum Sterben seines Sohnes auszuharren. Dadurch wurde die ganz große Liebe zu Gott sichtbar und dadurch kam es zu einer Rechtfertigung vor den Geschöpfen, insbesondere vor der Engelwelt. Vor Gott wurde Abraham aus Glauben gerechtfertigt, vor der Engelwelt jedoch durch die Opferung seines Sohnes und somit durch sein sichtbar gewordenes Glaubenswerk. Die Opferung Isaaks war kein Gesetzeswerk, sondern das war ein Glaubenswerk. Und liebe Geschwister, da müssen wir einen Unterschied machen. Glaubenswerke sind nicht Gesetzeswerke. Und dieses Ausharren bis zum Opfertod seines Sohnes kam zustande, weil Abraham seinen Gott noch mehr liebte als seinen Sohn. Und weil er glaubte, dass Gott seinen Sohn aus den Toten auferwecken könne. Nachzulesen in Hebräer 11, Vers 19. Wir sehen also, die Liebe zu Gott ist das Entscheidende. Und wir dürfen uns selber prüfen, lieben wir unseren Herrn Jesus Christus, lieben wir unseren himmlischen Vater mehr als alles, was wir haben? Mehr als unseren Ehepartner? Lieben wir ihn mehr als unsere Kinder? Lieben wir ihn mehr als unser Wohlbefinden, als unser Vermögen, als unsere Ehre? Manchmal mutet uns Gott schwierige Dinge zu, manchmal mutet er uns zu, dass wir ein großes Stück unserer Ehre verlieren und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Lieben wir unseren Gott mehr als unsere Ehre? Während seiner Leidenszeit wurde die Seele Hiobs mürbe. Er konnte absolut nicht verstehen, weshalb Gott ihn wie seinen ärgsten Feind behandelt. So hat er es empfunden. Gott behandelt mich wie seinen ärgsten Feind. Er fühlte sich als Zielscheibe Gottes, die mit allen möglichen Geschossen konfrontiert wurde. In Hiob 16, Vers 11 bis 14 lesen wir, Gott gibt mich dem ungerechten Preis. Und in die Hände der Gottlosen stürzt er mich. Ich war sorglos, da hat er mich aufgerüttelt, er packt mich beim Nacken, zerschmettert mich und er stellte mich für sich als Zielscheibe auf. Seine Geschosse umfliegen mich, er spaltet meine Nieren und empfindet kein Mitleid. Das ist sein Empfinden, stimmt natürlich nicht. Gott ist ein Gott des Mitleids, aber so hat es Hiob empfunden. Er schüttet meine Galle auf die Erde, Bresche auf Bresche reißt er in mich, er rennt gegen mich an wie ein Krieger. obwohl so seine Seele so verzweifelt war, so mürbe wurde, trotzdem wollte er sich nicht von Gott lossagen, sondern er hielt an der Hoffnung auf ihn fest. Das, was wir gelesen haben, stand in Hiob 16, Vers 11 und in Hiob 19, also drei Kapitel später, sagt er: Doch ich weiß, mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Trotz aller Bitterkeit und Verzweiflung setzte er seine Hoffnung auf Gott und brachte dadurch auch eine ganz große Liebe zu Gott zum Ausdruck. Also er war verzweifelt, er war mürbe, er war vielleicht auch bitter, er war völlig durch den Wind und er konnte es kaum mehr aushalten und trotzdem liebte er seinen Gott. Das Ausharren Hiobs machte sich nicht dadurch bemerkbar, dass seine Seele die Leiden ganz heroisch ertragen hätte, indem sie sagte: Ich halte das durch, oder ich beiß auf die Zähne, es wird schon irgendwann einmal besser. Das meinen wir Christen manchmal, wenn wir von Ausharren denken, dass die Seele durchhält, ja, dass sie so kräftig ist und sagt: Ja, ich beiß auf die Zähne. Übrigens, das hat mein Papa auch mir als kleiner Junge, hat er mir immer gesagt: Weißt du, wenn du Schmerzen hast, dann beißt du dir auf die Zähne. Und das habe ich dann gemacht. Und heute hat mein Zahnarzt überhaupt keine Freunde, dass ich nachts auf meine Zähne knirsche, mit meinen Zähnen knirschen. Weil das ist gar nicht gut für die Zähne, ja. Aber wenn man mal das mal gelernt hat, dann bringt man das im Schlaf kaum weg, ja. Dann knirscht man mit den Zähnen. Ist gar nicht gut. Nein, so war es nicht, sondern seine Seele war verzweifelt und obwohl seine Seele verzweifelt war, liebte er trotzdem seinen Gott und setzte seine ganze Hoffnung nur auf ihn. Darum lesen wir in Jakobus 5, Vers 11, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das sind übrigens die Auswirkungen, auch Auswirkungen des Ausharrens, dass man voll innigen Mitgefühls wird und barmherzig. Als mein Freund an Krebs litt, er hatte ein Sarkom, das ist ja ein ganz aggressiver Krebs, und er litt dann sehr stark unter den Schmerzen, war er von sich selbst enttäuscht. Er war von sich selbst enttäuscht. Wisst ihr warum? Weil er die Schmerzen nicht so heroisch ertragen konnte, wie er sich das vorstellte. Er dachte: Ja, wenn Gott mir das zumutet, irgendwie halte ich das durch, ja, und ich gebe mir Mühe. Und dann kam er an den Punkt und sagte: Ich kann nicht mehr, es ist mir zu viel. Er verzweifelte und er war enttäuscht über sich selbst. Er war enttäuscht, dass er nicht durchgehalten hat. Und dann sagte er zu mir: Gell, Daniel, Jesus macht es schon recht mit mir. Und da wurde mir klar, dass er seine Hoffnung immer noch auf Jesus setzte und dass er Jesus immer noch liebte. Er hat ausgeharrt, obwohl er sich selbst vielleicht als Versager fühlte. Es kann also sein, dass wir uns als Versager fühlen, wenn wir in ganz große Nöte hineingeführt werden und dass wir darunter leiden, dass wir weinen darüber und sagen, unserem Herrn sagen: Ach Herr, ich hätte so gerne das alles ausgehalten für dich, aber ich kann nicht mehr. Und trotzdem harren wir aus. Wir fühlen uns als Versager und trotzdem harren wir aus. Die Frage, warum wir ausharren sollen, hängt auch sehr stark mit den Auswirkungen des Ausharrens zusammen. Einen ersten Hinweis finden wir im Lukas-Evangelium, Lukas 21, Vers 19. Hier wird etwas ganz Interessantes gesagt. Hier heißt es nämlich: Gewinnt eure Seelen durch Ausharren. Gewinnt sie. Ihr müsst die Seelen gewinnen. Ob wir unsere Seelen gewinnen können, hängt offensichtlich sehr stark mit unserem Ausharren zusammen. Dabei stellt sich die Frage, warum können wir unsere Seelen nur durch Ausharren gewinnen? Warum gewinnen wir unsere Seelen nicht einfach dadurch, dass wir glauben? Aus dem Kontext von Lukas 21 wird deutlich, dass dies vor allem auch dann notwendig ist, wenn die Gläubigen verfolgt werden. Dadurch wird auch ersichtlich, dass in Zeiten der Bedrängnis das Ausharren besonders gefragt ist. Doch was geschieht, wenn man nicht ausharrt? Wenn wir diese Frage beantworten können, dann wird auch klar, warum es Ausharren benötigt und welche Auswirkungen das Ausharren hat. Wie wir bereits gesehen haben, bedeutet Ausharren nicht, heroisch über einer Bedrängnis zu stehen, sondern es bedeutet, trotz aller Verzweiflung, den Willen zu haben, mit dem Herrn verbunden zu sein, bei ihm zu sein, ihn zu lieben. Dabei wird auch klar, dass wenn wir ausharren, wir gleichzeitig auch den Glauben bewahren und somit die Vertrauensbeziehung zu unserem Herrn. Weil Paulus den Glauben bewahrt hat, 2. Timotheus 4, Vers 7, hat er auch ausgeharrt. Paulus war ja in seinem Leben, kam er auch an die Grenzen. Er schreibt im 2. Korintherbrief, so dass wir am Leben verzweifelten. Das heißt, auch die Seele des Paulus war so verzweifelt, dass er sagen musste, ich bin am Leben verzweifelt. Und dabei hat sich seine Seele nicht super stark gefühlt und sagt, ja, ich ertrage diese Leiden alle und ich schaffe das schon und ich bin halt der Apostel Paulus und so weiter. Nein, er war völlig verzweifelt. Aber er liebte seinen Herrn. Und er wollte mit ihm verbunden bleiben, trotz seiner absolut verzweifelten Lage. Und weil er seinen Herrn so liebte, deshalb hat er ausgeharrt. Und weil er ausgeharrt hat, hat er auch den Glauben bewahrt. Und weil er den Glauben bewahrt hat, hat er seine Seele gewonnen. Man kann also das nicht gegeneinander ausspielen und sagen, ich weiß von der Bibel her, der Glaube allein errettet mich, das ist richtig. Aber was nützt es uns, wenn wir zum Glauben kommen und die ersten Schritte machen, dann aber nicht ausharren und das bedeutet dann eben vor allem, dass man sagt, nein, ich kann nicht mehr und ich will mit diesem Herrn nichts mehr zu tun haben und will ihn nicht mehr an ihn glauben und ich kann ihn auch nicht mehr lieben und dann vom Glauben abfällt, also quasi man harrt nicht aus, dann ist man auch außerhalb des Glaubens. Wer im Glauben bleibt bis an sein Lebensende, der hat automatisch auch ausgeharrt, egal wie sein Schicksal war. Also das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Wer in Zeiten der Bedrängnis nicht ausharrt, und noch einmal, es geht nicht um ein heroisches Ertragen der Leiden. Ich würde nie einen Bruder, eine Schwester verachten, die im Krankenhaus sagt, ich kann einfach nicht mehr, ich bin völlig am Ende. Oder wenn ein Bruder gefoltert wird und sagt, ich kann einfach nicht mehr. Nie. Aber wenn dann so ein Bruder aus einer Not heraus den Herrn verleumdet, aber innerlich weint darüber, weil er seinen Herrn liebt, dann hat er trotzdem ausgeharrt. Das ist meine Behauptung. Mangelndes Ausharren kommt nicht durch eine verzweifelte oder erschöpfte Seele zum Ausdruck. Und das gilt ganz besonders auch für die depressiven Menschen. Depressive Menschen, die von sich selbst enttäuscht sind und sagen, ich kann nicht mehr richtig beten, ich kann nicht mehr richtig die Bibel lesen, ich denke, Gott hat mich verworfen und gleichzeitig im Innersten darüber betrübt sind, dass sie nicht durchgehalten haben, weil sie diesen Herrn eben immer noch lieben. Sie lieben ihn immer noch, diese depressiven Geschwister. Die harren aus in der Depression. Also noch einmal, mangelndes Vertrauen kommt nicht durch eine verzweifelte oder erschöpfte Seele zum Ausdruck, wie das selbst bei Paulus zeitweise der Fall war, sondern durch eine mangelnde Liebe zum Herrn. Mangelnde Liebe zum Herrn kann in Zeiten der Bedrängnis dazu führen, dass man sich vom Herrn lossagt und die Verbindung mit ihm abbricht. Dadurch geht auch der Glaube verloren, was auch ein Verlust der Seele zur Folge hat. Das ist die logische Konsequenz. Durch Ausharren kommt es zur Bewährung. Im Römerbrief werden die Auswirkungen des Ausharrens besonders deutlich. Römer 5, Vers 3 bis 5. Paulus zeigt hier eine Abfolge auf, die sehr wichtig ist. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Oh, Paulus, also ich rühme mich nicht meiner Bedrängnis. Und ich hätte am liebsten gar keine Bedrängnis. Also wie kommst du dazu, solche Dinge zu schreiben? Da wir wissen, und jetzt kommt die Begründung, und wenn wir die Begründung genau beachten, dann merken wir, aha, die Bedrängnis hat doch einen Wert, ja? Dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Wenn wir in Bedrängnis geführt werden, dann hat das einen Grund. Und der Grund dafür ist, dass wir ins Ausharren hineinkommen. Das Ausharren aber Bewährung. Wenn wir ausharren, dann bewähren wir uns im Glauben. Die Bewährung aber Hoffnung oder Erwartung ist die bessere Übersetzung. Die Erwartung aber lässt nicht zu Schanden werden. Also wenn wir uns bewährt haben, dann haben wir eine Erwartung, die Erwartung des ewigen Lebens. Dann haben wir die Erwartung mit Jesus Christus, der einst einmal vereint zu werden, vor ihm zu stehen und uns einfach an ihm zu freuen. Und diese Erwartung lässt nicht zu Schanden werden. Und jetzt kommt die Begründung. Interessant. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Paulus erkannte, dass die Bedrängnis eine kostbare Bedeutung hat, weil sie wertvolle Auswirkungen zur Folge hatte. Ohne Bedrängnis gibt es kein Ausharren. Und ohne Ausharren gibt es keine Bewährung. Mit anderen Worten, wir brauchen Bedrängnis, damit wir ausharren können, damit wir bewährt werden können, damit offenbar wird, wie stark wir unseren Herrn lieben. Wenn jemand gläubig ist und einen schweren Schicksalsschlag hat, er verliert vielleicht sein Kind und sagt, mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben, der hat mir meinen Sohn weggenommen, meine Tochter oder was auch immer, oder meine Frau, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Dann wird offenbar, dass dieser Mensch seinen Sohn oder seinen Partner mehr geliebt hat als den Herrn. Nicht zuletzt deshalb sagt Jesus, wer nicht hasst seine Eltern, sein Bruder, seine Schwester und so weiter, der ist meiner nicht würdig. Hassen heißt ja im göttlichen Sinn an zweite Stelle setzen, nicht in dem Sinn, wie wir heute den Hass verstehen, sondern wer nicht in der Lage ist, seinen Ehepartner zurückzustellen, seine Familie zurückzustellen, alles, was er hat, ist meiner nicht würdig. Wir können dem Herrn nur treu ergeben sein, wenn wir ihn immer an erste Stelle setzen. Das andere gibt es nicht. Ohne Bewährung gibt es keine biblische Erwartung biblische Erwartung. Und diese gehört zu den bleibenden Dingen gemäß 1. Korinther 13, Vers 13. Wie bereits ersichtlich wurde, kann sich nur derjenige im Glauben bewähren, der den Herrn liebt. Die Liebe zum Herrn ist das Wichtigste. Deshalb ist das das Letzte, was der Herr zum Petrus sagt. Petrus, Simon, liebst du mich? Wenn du mich liebst, dann kannst du auch meine Schafe weiden. Das ist das Wichtigste. Jeder, der im Dienst steht, muss zuerst den Herrn lieben. Von ganzem Herzen und mehr als alles andere. Das ist das Entscheidende. Und dann kann es durchaus sein, dass unsere Seele zwischendurch völlig am Boden liegt, völlig verzweifelt ist. Das ist kein Hinweis darauf, dass wir nicht ausgeharrt haben. Auch bei den Depressiven nicht. Wer den Herrn mehr als alles andere liebt, wird sich bewähren, auch dann, wenn er sich zeitweise als Versager fühlt. Das Gefühl, ein Versager zu sein, entsteht oft dann, wenn man sich selbst mehr Durchhaltewillen gewünscht hätte, anschließend aber darüber enttäuscht ist, es nicht oder zu wenig geschafft zu haben. Das Motiv für die Enttäuschung ist entweder die Liebe zum Herrn, also wenn wir angenommen, wir haben einfach nicht mehr die Kraft zum Durchhalten und sagen, ich kann nicht mehr und dann ist man vielleicht enttäuscht über sich selber, weil man sagt, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Und das Motiv für die Enttäuschung ist entweder die Liebe zum Herrn, also man liebt den Herrn und hätte ihm so gerne auch bewiesen, dass man ihn liebt, indem man durchgehalten hätte. Und dann hat man irgendwie innerlich Angst, Herr, ich habe einfach nicht so durchgehalten, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe meine Liebe dir zu wenig zum Ausdruck gebracht, aber das ist nicht das Entscheidende. Die Traurigkeit darüber, dass wir es nicht geschafft haben, ist ein Beweis der Liebe zum Herrn unter Umständen. Es kann aber auch sein, dass wir deshalb enttäuscht sind, weil wir unser Ansehen vor den Menschen verloren haben. Oder vor uns selber. Vielleicht haben wir unser Ansehen vor uns selber verloren. Wir dachten, wir würden das schon schaffen. Und jetzt haben wir es nicht geschafft. Wenn man aus Liebe zum Herrn darüber enttäuscht ist, zu wenig Durchhaltewillen gehabt zu haben, dann befindet man sich auf dem richtigen Weg. Aber die Seele hat noch den Fehler gemacht, zu stark auf die eigenen Kräfte vertraut zu haben, wie das auch aus der Verleumdungsgeschichte bei Petrus der Fall war. Sollte man sich als Versager fühlen, weil die eigene fromme Ehre angekratzt ist, das kann ja auch sein, dann kann das die Grundlage für Demut werden. Wenn wir also enttäuscht sind über unser Versagen, dann kann es Demut zur Folge haben. Dann kann es zur Folge haben, dass wir die anderen wirklich verstehen. Die Schwachen. Diejenigen, die auch versagt haben. Wie hat es geheißen? Voll innigen Mitgefühls. Das war die Auswirkung des Ausharrens. Auch beim Herrn. Voll innigen Mitgefühls. Wenn man aber die eigene Ehre mehr liebt, die eigene Ehre mehr liebt als den Herrn, das kann ja auch sein, dass man zwar in der Gemeinde ist, aber das Ansehen in der Gemeinde, das ist einem persönlich wichtiger als die Liebe zum Herrn, kann auch sein. Dann läuft derjenige, der sich als Versager fühlt, Gefahr, sich selbst nicht vergeben zu können. Eine große Gefahr. Als Folge treten sehr oft schwere seelische Probleme auf. Die Bewährung kommt also nicht dadurch zustande, indem man mit der Zeit ein perfekter Christ wird. Nicht so. Sondern indem man den Herrn liebt, mehr als alles andere. Und wer den Herrn liebt, hat die Erwartung, die niemals zuschanden wird, die sich unmöglich als Illusion erweisen wird. Und es ist sehr interessant, dass diese ganze Abfolge Bedrängnis bewirkt Ausharren, Ausharren bewirkt Bewährung, Bewährung bewirkt Erwartung mit dem Argument der Liebe Gottes abgeschlossen und begründet wird. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Weil wir diese Liebe in uns haben dürfen, deshalb können wir auch ausharren. Auch Petrus zeigt uns auf, wo das Ausharren hinführt. In 2. Petrus 1, Vers 6 lesen wir, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Das Ausharren führt uns in die Gottseligkeit und diese beinhaltet eher eine bewährte Frömmigkeit als ein Glücklichsein. Wenn man gottselig liest, dann hat man das Gefühl, aha, das ist ein absolutes Glücklichsein. Ich denke, wenn man gottselig ist, dann spürt man natürlich Frieden, dann spürt man natürlich Freude, wie das auch der Apostel Paulus beschreibt. Das ist keine Frage, aber in dieser Gottseligkeit liegt weniger, im Griechischen liegt dann weniger das Glücklichsein darin, sondern in diesem Eusebeia. Dieses Eusebeia beinhaltet mehr ein Wohlehren oder ein gutes Ehren als eine Glückseligkeit. Glückseligkeit heißt nämlich Makarios. Wer gottselig ist, das heißt, wer wohlehrt, hat in richtiger und göttlicher Weise gelernt, mit der Ehre umzugehen. Es braucht nämlich sehr viel Weisheit, mit Ehre richtig umzugehen, wohl zu ehren. Auf der einen Seite finde ich es enorm wichtig, dass wir einander Anerkennung geben, dass wir auch einander Ehre geben, nicht unsere eigene Ehre suchen, sondern die Ehre des Bruders, die Anerkennung des Bruders. Allerdings steht immer darüber, dass wir die Ehre unseres himmlischen Vaters suchen, die Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Das muss immer an oberster Stelle stehen, egal was wir tun. Und wenn ich über Jesus nachdenke, dann stelle ich immer wieder fest, wie er gesagt hat, ich suche die Doxa, die Herrlichkeit meines Vaters. Ich kann gar nichts tun, ohne dass ich es zuvor bei meinem Vater gesehen habe. Ich lebe eigentlich nur zur Verherrlichung meines Vaters. Das ist mein Auftrag. Und liebe Geschwister, wenn wir zu unserem Herrn Jesus Christus gehören, wenn wir Glieder seines Leibes sind, dann sollte das unser Hauptmotiv in allem sein, dass wir die Herrlichkeit unseres Vaters suchen. Bei allem, was wir tun. Wenn wir mit den Leuten reden, wenn wir Gespräche führen, dann wenden wir sehr oft auch viel Kraft darin auf, also verwenden da viel Energie, um möglichst ein attraktives Gespräch zu führen, interessante Gedanken einzubringen, damit die anderen sehen, was für ein toller Kerl ich bin. Liebe Geschwister, Jesus war nicht so. Der wollte nicht, dass die anderen sehen, was er für ein toller Kerl ist. Der wollte immer die Ehre des Vaters. Immer die Ehre des Vaters. Und prüfen wir uns doch einmal, wenn wir uns gegenseitig begegnen, wenn wir am Arbeitsplatz tätig sind oder bei unserer Nachbarschaft, suchen wir in den Gesprächen, in unserem Handeln, suchen wir immer die Ehre unseres Vaters oder suchen wir immer noch unsere eigene Ehre? Wer sich bekehrt und zum Glauben gefunden hat, kommt nicht einfach von heute auf morgen in die Gottseligkeit. Es braucht Ausharren und Ausharren braucht Geduld und Ausdauer. Ausharren kann nur derjenige, der über längere Zeit Geduld geübt hat. Ansonsten existiert noch gar kein Ausharren. Und Geduld lernt man nur da, wo auch gewisse Dinge eine längere Zeit dauern. Also Ausharren kann man nicht in einem Jahr lernen. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht einem jungen Gläubigen sagen, so, jetzt lern du mal ganz eifrig ausharren, mach du einen Schnellkurs, einen Intensivkurs und in einem Jahr erwarte ich von dir, dass du vollkommen ausharren kannst. Völliger Schwachsinn. Geht nicht. Zum Ausharren gehört ein längerer Prozess. Wie können wir ausharren? Aus 2. Petrus 1, 5 bis 6 wird auch deutlich, welche Grundlagen das Ausharren benötigt. Das heißt hier nämlich, wir wollen die Stelle gemeinsam lesen. 2. Petrus 5 bis 6. Also 1, 5 bis 6. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Glaube ist die Grundlage. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, das kommt jetzt. Das ist also Punkt 5. In dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, die Philadelphia, und in der Philadelphia die Liebe, die Agape, die Gottesliebe. Wir haben also erstens Glaube, zweitens Tugend, drittens Wissen oder Kenntnis, das ist griechisch Gnosis, viertens die Enthaltsamkeit, fünftens, dann kommt das Ausharren. Wir sehen hier also einen gewissen Schritt, bis es zum Ausharren kommt. Dann kommt die Gottseligkeit, das Wohlehren, danach die Bruderliebe und zum Schluss die Liebe, die Agape. Wer in der Enthaltsamkeit nicht geübt ist, kann auch nicht richtig ausharren. Enthaltsamkeit ist also etwas Wichtiges. Enthaltsamkeit bedeutet nicht, dass man, wenn wir zum Beispiel im Essen enthaltsam sind, und das ist ja etwas, was ich auch immer wieder üben muss und vielfach nicht kann oder zu wenig gut kann, dass man das auch üben muss. Aber es bedeutet ja nicht, wenn ich mich im Essen übe, enthaltsam zu sein, dass ich quasi nie mehr, weil ich das übe, dass ich quasi nie mehr mal ein schönes Festessen genießen darf, weil eine Geburtstagsfeier ist oder weil man eingeladen ist und man fröhlich sein will. Das bedeutet es ja nicht. Das bedeutet es ja nicht, dass quasi die Enthaltsamkeit bedeutet nicht, dass man immer auf etwas verzichten müsste. Aber die Enthaltsamkeit bedeutet die innere Haltung zu sagen, brauche ich jetzt das oder ist das gut für mich? Und wenn ich merke, das ist jetzt nicht gut für mich, im Moment auch nicht angebracht, dass ich dann verzichte, obwohl ich Lust darauf habe. Das wäre Enthaltsamkeit. Und das ist eine unglaublich schwierige Übung in verschiedenen Bereichen. Weil sich viele nicht enthalten können, werden auch viele Mühe haben, auszuharren. Auch dieser Umstand trägt dazu bei, dass in der Endzeit viele Menschen vom Glauben abfallen. Den Christen fällt es zunehmend schwer, sich beim Essen, ich mit eingenommen, beim Medienkonsum, bei der Sexualität und beim Konsumieren zu enthalten. Jede Köstlichkeit muss genossen werden. Jeder Film muss angeschaut werden. Die Sexualität muss immer ausgelebt werden können, auch wenn man keine verbindlichen Beziehungen mehr hat. Enthaltsamkeit kann aber auch nur da praktiziert werden, wo ein beachtliches Wissen über Gott und seine Pläne vorhanden ist. Weil Mose wusste, dass die Schmach des Christus der größere Reichtum ist als die Schätze Ägyptens und weil er auf die Belohnung schaute, also er wusste um eine Belohnung, konnte er sich der irdischen Freuden enthalten. Nachzulesen in Hebräer 11, 25. Das wiederum war auch nur möglich, weil er aus Glauben lebte und sich zuvor in der Tugend übte. Wer als Ganzes in der vollkommenen Gottesliebe enden wird, als Ganzes, ich sage das ganz bewusst, der tut gut daran, diesen Ablauf zu beachten. Es wäre jedoch falsch verstanden, wenn man aus diesem Ablauf schließen würde, dass man erst dann lieben kann oder soll, wenn man zuvor die 7 Stufen vollständig durchlaufen hat. Aus Römer 5, Vers 5, wie wir vorher gesehen haben, geht klar hervor, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde. Das geschieht meiner Meinung nach bereits bei der Bekehrung. Also ich habe mich bekehrt und durch die Bekehrung und durch die Neuzeugung in mir drin ist auch die Liebe Gottes in mir ausgegossen. Aber es verhält sich vielleicht gleich wie mit einer Glasschüssel. Man stelle sich eine Glasschüssel vor, da sind noch viele Steine drin und sonstige Dinge. Und jetzt schütten wir in diese Glasschüssel Wasser hinein. Das ist wie die Liebe Gottes, die da hineingegossen wird. Aber die Schüssel ist noch, die ist zwar bis oben hin mit Wasser gefüllt, aber die ganze Schüssel ist nicht mit Wasser gefüllt. Warum? Weil noch andere Dinge drin sind. Und so sehe ich das auch bei uns. Wir kommen zum Glauben, Gott gießt diese Liebe in uns hinein, aber da sind so noch so gewisse Dinge in unserem Herzen, an denen halten wir fest. Ja? Da sind zum Beispiel die Finanzen, die wir nicht aus den Händen lassen wollen. Da ist zum Beispiel noch unser Kind, das wir ein Stück weit noch mehr verehren oder achten oder lieben als Gott. Da ist vielleicht unser Arbeitsplatz oder unsere Ehre, die wir haben im Beruf, die wir festhalten, die wir nicht loslassen möchten. Und in diesen Bereichen ist die Liebe Gottes halt noch nicht. Da muss zuerst dieser Stein muss zuerst raus, damit diese Bereiche auch mit Liebe gefüllt werden können. Dieses Ausgießen hat also nicht zur Folge, dass auch unsere Seele sofort nach der Bekehrung bereits in allen Bereichen vollständig mit dieser Liebe ausgefüllt wäre. Also wenn das so wäre, liebe Geschwister, dann hätten wir gar keine Probleme mehr. Bin ich fest überzeugt. Dann gäbe es in keiner Gemeinde mehr ein Problem. Also wenn, angenommen wir hier drin, jeder von uns wäre hundertprozentig mit der Liebe Gottes ausgefüllt, wir hätten ganz sicher kein Problem mehr. Aber wir sind es nicht. Er gießt zwar seine Liebe in uns hinein und er macht uns randvoll. Aber da, wo wir gewisse Dinge nicht loslassen können, an denen wir festhalten, da ist es einfach nicht gefüllt. Das ist halt wichtig. Das Loslassen ist etwas ganz Wichtiges. Die Seele ist auf dem Weg. Sie muss lernen. Sie muss gewonnen werden. Und das geschieht, indem sie sich immer wieder auf den Geist ausrichtet und sich von ihm erfüllen und beschenken lässt. Wir haben also gesehen, dass die Seele durch Ausharren gewonnen wird. Gleichzeitig ist aber das Ausharren nur dann möglich, wenn man liebt und richtig lieben kann man nur dann, wenn sich die Seele von der Liebe Gottes immer wieder füllen lässt und wenn sie halt die alten Dinge rauswirft. Durch den Glauben kommt das Bewusstsein, dass man von Gott bedingungslos geliebt wird. Durch den Glauben kommt dieses Wissen, ich werde von meinem Gott bedingungslos geliebt. Und wenn wir dieses Wissen haben, dann wissen wir auch, dass es Gott in jedem Fall gut mit uns meint. Immer. Auch wenn es uns schlecht geht. Und durch dieses Wissen kann man sich in der Tugend üben. Das wiederum führt eben zu, durch den Glauben kann man sich in der Tugend üben, das wiederum führt zu dem göttlichen Wissen, das die Enthaltsamkeit ermöglicht und diese ist die Grundlage für das Ausharren. Ich komme zum Schluss und möchte noch eine letzte Frage etwas anschauen. Wo müssen wir ausharren? Aus verschiedenen Stellen wird ersichtlich, dass man in den Leiden, in der Bedrängnis, in der Verfolgung und im Martyrium ausharren benötigt. Damit das möglich ist, müssen die Gläubigen in der Regel zuerst lernen, in den ganz kleinen Dingen auszuharren. Oft müssen wir Ausdauer auch in den alltäglichen Dingen lernen und üben. Zum Beispiel dann, wenn wir im Glauben nicht so schnell wachsen, wie wir das gedacht haben. Da braucht es Ausharren. Wir brauchen Übung oder Ausdauer, wenn zum Beispiel Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, die wir schon seit Jahren in uns tragen und immer wieder denken, es sollte doch irgendwann möglich sein. Wir brauchen Ausdauer, wenn uns Gott Wege führt, die gar nicht in unser Konzept passen. Liebe Geschwister, jeder, der eine Familie hat, und wir haben ja alle eine Familie, auch wenn wir nicht verheiratet sind, aber jeder, der eine Familie hat, wünschte sich so gerne eine harmonische Familie. Eine Familie, wo man zueinander steht, wo man sich gegenseitig wertschätzt und achtet. Und wir alle müssen bezeugen, in unserer Familie ist manchmal das Chaos. Ich habe noch keine Familie entdeckt. Noch keine. Und wo alles stimmte. Und da, wo man es uns vorgaukeln möchte, da glaube ich es nicht. Es kann zwar sein, dass ein Ehepaar 4 Kinder hat und die 4 Kinder, die sind auch gläubig und die gehen den Weg und die lieben sich alle. Aber die Familie ist ja damit noch nicht abgeschlossen. Da gibt es ja auch noch die Schwester, der Bruder, den Schwiegervater, die Schwiegermutter, den Großvater, die Großmutter, den Neffen und so weiter. Wir müssen ja die Familie nicht unbedingt nur so im engen Kreis sehen, sondern es geht ja da auch noch weiter. Und könnte einer von hier aufstrecken und sagen, ich habe mit allen meinen Familiengliedern absolut keine Probleme. Natürlich, wenn einer vielleicht als absolut Weiser aufgewachsen ist und nie eine Familie hatte, ist das wieder was anderes. Aber ich meine, da, wo man in einer Familie aufwächst mit vielen Onkels und Tantens und Schwiegermuttern und Enkel und Kinder zu tun hat, da haben wir doch alle unsere Probleme und wir denken, ja, was, das kann doch nicht sein. Warum darf das bei uns nicht besser sein? Und dann schauen wir andere Familien an, denken, na, da läuft es viel, viel harmonischer. Liebe Geschwister, weit gefehlt. Die haben andere Probleme, die sie vielleicht verbergen können. Und Gott hat uns ganz bewusst in diese Familie hineingestellt. Damit wir lernen auszuharren, damit wir lernen Liebe zu haben, damit wir Geduld üben. Es ist ein ganz wichtiger Lernprozess. Familie ist eine super Schule, die uns zwar immer wieder ärgert, ja, immer wieder, aber es ist eine super Schule. Wir brauchen Ausdauer, wenn wir mit uns selbst und mit anderen Menschen Geduld brauchen. Wir brauchen Ausharren, wenn in Familie, Gemeinde und am Arbeitsplatz die Dinge ganz anders laufen, als wir gedacht haben. Ich denke, dass auch das Ausharren durch Übung wächst und vor allem durch Liebe zu unserem Herrn. Und damit möchte ich schließen und noch beten. Geliebter himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns in deinem Wort Wegweisung gibst für unser ganz praktisches Leben. Du gibst uns Wegweisung und du zeigst uns auch, was es für einen Sinn hat, was unser Leben für einen Sinn hat. Du zeigst uns auch, was unsere Nöte für einen Sinn haben. Bedrängnis bewirkt Ausharren. Und Ausharren bewirkt Bewährung. Und Bewährung bewirkt Erwartung. Und ich bitte dich ganz herzlich, unser lieber Herr, dass du uns allen diese Gnade schenkst, dass wir durch deine Liebe ausharren können und uns bewähren können. Amen.